Deutschlandfunk.
Was heißt es, ostdeutsch zu sein? Geht Demokratie in Ostdeutschland anders? Und warum punkten Populisten dort eigentlich? Rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg geht es genau um diese Fragen und viele mehr. Hier in diesem Deutschlandfunk-Podcast Fokus Landtagswahlen. Wir lernen Menschen aus Ostdeutschland kennen und ihre Perspektive auf den Osten. Es geht ums Verstehen, vielleicht auch besser verstehen. Es geht um neugierige Fragen, ehrliche Antworten und auch um eine kleine Portion guten Streit. Das alles in vier Gesprächen mit unterschiedlichen Gästen. Ich bin Christoph Schäfer und alle vier Folgen von Fokus Landtagswahlen gibt es in der Deutschlandfunk-App und in diesem Feed. Dieses Mal wollte ich wissen, warum punkten Populisten im Osten? Wie viel bringt eigentlich eine Brandmauer in Politik und Alltag? Das habe ich besprochen mit Susan Arndt, Professorin für anglophone Literatur an der Uni Bayreuth, gebürtig aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Und mit ihr spricht Werner Henning, bis vor kurzem der dienstälteste Landrat in Deutschland, jetzt im Ruhestand, aber weiterhin CDU-Mitglied und immer noch im thüringischen Eichsfeld. Los geht's. Ich freue mich auf unser Gespräch. Frau Arndt, Herr Henning, herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Schäfer.
Hallo, auch von mir.
Frau Arndt, ich habe direkt mal eine ganz große Frage an Sie. Warum punkten Populisten?
Ja, das steckt, glaube ich, schon in dem Wort drin. Ne? Populismus ist für mich ja eher so eine politische Strategie. Also sozusagen, ich kann ganz komplexe Dinge auch super verkürzen, so dass es leicht annehmbar ist. Ich kann auch mit Lügen operieren und sozusagen die komplexen Wahrheiten gerade biegen. Und deswegen würde ich persönlich rede ja auch nicht von der AfD zum Beispiel oder so als Populisten, sondern eben als rechtsextreme Partei, die mit Populismus arbeitet.
Und tue ich den ostdeutschen Bundesländern Unrecht, wenn ich jetzt sage, dort punkten populistische Parteien vor allem?
Ja, damit tun sie, glaube ich, den ostdeutschen Bundesländern Unrecht. Die punkten dort mehr. Ne? Das sehen wir ja sozusagen an den Wahlumfragen. Aber insgesamt ist die AfD ein gesamtdeutsches Problem, eine gesamtdeutsche Herausforderung. Und der Fingerzeig gen Osten ist total kontraproduktiv dabei. Also erstens, weil dann die Ossis wieder sagen, ja typisch, wir sind an allem schuld, ihr benennt uns demokratiefeindlich und das kann die AfD super instrumentalisieren für ihren Populismus. Seht mal, die diskriminieren euch. Und zweitens, weil wir dann nicht über die eigentliche Wurzel des Problems reden, also vom Bündnis wahrer Sagenknecht bis AfD sozusagen, was da eigentlich dahinter steht.
Herr Henning, wie sehen Sie das? Punkten Populisten auch stärker in ostdeutschen Bundesländern?
Also ich will erst einmal sagen, Populismus ist ja am Ende schon eine Wertung. Wir werten, dass das, was diese Leute, über die wir sprechen, am Ende populistisch sei und das ist es sicherlich auch. Aber diese Leute machen Angebote und sie suggerieren in der Bevölkerung, dass sie Lösungen hätten für Themen, die über lange Zeit eben unzureichend beredet worden sind. Und darin liegt für mich eben dieser Populismus, dass man suggeriert, man könnte etwas lösen. Aber das eigentliche Problem liegt doch wohl darin, dass viele Themen, die in der Bevölkerung dann oder vorhanden sind, unzureichend bisher reflektiert worden sind. Und sie explodieren gewissermaßen dann in diesem populistischen Format, womit wir alle jetzt zumindest intellektuell erst einmal unsere Probleme haben.
Wie nehmen Sie das denn wahr in Ihrem Bundesland, Herr Henning? Um wen geht es und um welche Themen geht es?
Themen, das zentrale Thema ist natürlich immer im Moment, das heißt Flüchtlinge, aber es sind auch andere Themen, Schule, Pflege, medizinische Versorgung etc. Und es sind im Grunde große Themenkomplexe, die nicht aufgearbeitet oder nur unzureichend aufgearbeitet worden sind. Und dann kommen eben Leute daher mit ein paar Sprüchen und suggerieren, dass allein in der Benennung, in diesen Sprüchen schon die Lösung sei. Nein, es liegt natürlich nicht die Lösung drin. Aber ich wünschte mir einfach, dass diese Themen gar nicht den Populisten, ich bleib mal in dem Sprachgebrauch, überlassen werden, sondern dass diese Themen vor der Welle, vor der Entwicklung laufend von guten Kräften aufgegriffen und eben auch behandelt werden. Und von daher wünsche ich mir einfach viel mehr, dass von guter Politik ganz punktgenau auf das eigentliche politische Handwerk hin eben Antworten gegeben werden. Und Antworten sind am Ende auch Lösungen. Und ich glaube, darin liegt vieles mit begründet. Wir haben kein Erkenntnisproblem an vielen Punkten, sondern wir haben Umsetzungsprobleme. Und weil es eben an der Umsetzung vernünftiger Lösungen hapert, überlässt man Populisten das Feld. So würde ich es auch in meinem Alltag hier beschreiben können.
Da sind wir schon mittendrin bei der Frage, wie umgehen mit. Aber Frau Arndt, ich möchte bei Ihnen nochmal einen Schritt erstmal zurückgehen. Sie haben schon die Parteien genannt. Die linksautoritäre populistische Partei BSW, die als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD, Henning verweist auf einfache Lösungen, aber geht es vielleicht auch um Emotionen? Was würden Sie sagen, Frau Arndt?
Ja, also ich denke, Herr Henning hat ja gesagt, so, wir haben Umsetzungsprobleme. Und ich würde auch sagen, wir haben auch ein Kommunikationsproblem, weil da würde ich Herrn Henning voll zustimmen. Die Argumente sind alle da. Wir können aber gerade in der Gesellschaft nicht mehr miteinander reden. Und da würde ich an der Stelle genau aber auch Herrn Henning widersprechen. Ne? Also es war sozusagen ein bisschen die Dauerschleife, 4-5 Mal kam, es gibt keine gute Politik, es wird unzureichend reflektiert. Das genau ist ja das, womit die AfD und das BSW punktet. Weil ich würde sagen, die Themen, die also sozusagen die AfD groß machen, die sind ein Stück weit tatsächliche Probleme. Die sind auch ausreichend diskutiert worden. Es ist nur so, dass die AfD sich gerne an so Konfliktfelder der Gesellschaft andockt und die richtig groß aufbauscht. Und wenn man sich das Wahlprogramm der AfD anschaut, dann läuft am Ende alles darauf hinaus, ob Pflege, Altersversorgung, Schule, es gibt zu viele Geflüchtete, damit werden eben alle rassistisch diskriminierten Menschen gemeint. Und wenn die kein Geld mehr bekommen, dann ist das die Lösung. Und wenn dann eben zum Beispiel auch die Union sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme, ne? Dann gebe ich der AfD Futter. Ich finde nicht, dass es so sinnvoll ist gerade, sich in der Mitte der Gesellschaft zu zerstreiten und zu sagen, ja, die Regierung macht schlechte Arbeit, das wird alles unzureichend reflektiert. Ich finde, Demokratie muss jetzt gerade den Zusammenhalt über auch parteipolitische Interessen hinaus fördern und sich auch gegenseitig einfach auch differenziert betrachten und nicht einfach nur sagen, es fehlt gute Politik und alle wichtigen Themen sind gerade unzureichend reflektiert.
Und sich nicht vielleicht verführen lassen, weil Sie gerade die CDU genannt haben, Frau Arndt. Also nicht sozusagen auf dieselbe Schiene draufzugehen wie populistische rechtsextreme Parteien wie die AfD?
Ja, genau. Also wenn wir eben Friedrich Merz hören mit, ach, die werden sogar bei Zahnärzten behandelt. Ja, natürlich ist das ein Menschenrecht, bei Zahnschmerzen behandelt zu werden. Und das ist, glaube ich, dieser Stimmfang am rechten Rand. Der funktioniert nicht, weil alles, was sozusagen letztlich die AfD auch sozusagen hoffähig macht, ist ja genauso, um die Themen aufzugreifen, zu versuchen, wir reden ja darüber, wir reden sogar ähnlich darüber, auch wir wollen sozusagen einen Stopp und eine Obergrenze und dann sagen alle, ja, dann hat die AfD ja recht und dann wähle ich das Original und nicht die Kopie.
Aber Frau Arndt, ich würde gern korrigieren wollen, ich habe nicht gesagt, dass es keine gute Politik gäbe. Das habe ich nicht formuliert, Ich habe gesagt, dass, und da sind wir eigentlich in der Meinung, dass die Themen alle sehr gut reflektiert sind. Natürlich können wir auch gern sagen, dass sie unzureichend kommuniziert werden wegen mir, aber die Probleme sehe ich in der Umsetzung. Wir reden viel zu viel oder es mögen auch viele Leute über Themen reden, aber mir ist die Umsetzungsebene deutlich zu schwach. Ich sage Ihnen Beispiele. Es geht überhaupt nicht um die Frage, primär haben wir zu viele oder zu wenige Flüchtlinge, sondern es geht um die Frage auf der operativen Ebene, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um, die jeden Tag oder jede Woche in so einem Landkreis, wie ich diesem eben über lange Jahre Vorstand angeliefert Eichsfeld, werden, im Landkreis Eichsfeld. Und das ist in allen Kreisen genau das Gleiche. Wir werden nach Königsteiner Schlüssel betrachtet und bekommen quotal die Flüchtlinge eben zugewiesen. Für meinen Landkreis waren das 5% derer, die in Thüringen ankommen. Das ist nicht die eigentliche Problematik, sondern die Frage ist, wie soll ich diese Flüchtlinge unterbringen? Wo habe ich Quartiere? Wo habe ich Betten? Oder ein anderes großes Thema. Wie stellt sich die Politik, und unter Politik verstehe ich primär die Landesebene und natürlich dann auch die Bundespolitik, Wie stellt sich Politik Integration vor? Aber Integration nicht nur als eine große Headline, die alles subsumiert, sondern Integration runtergebrochen auf Arbeitsschritte, also strategische Antworten. Wie ist gezielt Wohnraum zu schaffen, damit ich Platz habe für die Flüchtlinge, die ankommen? Wer ist zuständig? Wer kümmert sich darum, dass Flüchtlinge in Arbeit kommen? Wie ist mit den konkreten Arbeitsschritten umzugehen? Und ich glaube, da gibt es im Moment überhaupt keine Antworten, sondern man ergeht sich in so einem allgemeinen Plural, das geht die gesamte Gesellschaft an, unsere Demokratie etc. Nein, das ist zu wenig. Es muss exakt gesagt werden, wie diese Aufgaben dann zu bewältigen sind. Oder ich sage es Ihnen in einem letzten Beispiel. Wenn Sie mich vor Jahren gefragt hätten, wie viele Plätze haben Sie in Ihrem Landkreis, um Flüchtlinge unterzubringen, dann hatten wir immer eine Größenordnung so um die 300. Mittlerweile, als ich aus dem Dienst ausgeschieden bin, lag unsere Zahl bei 2500, die wir in der Tat untergebracht haben. Und Flüchtlinge, die wir in Gänze in der Region hatten, also auch viele, die schon nicht mehr in unserer Statistik gezählt werden, um die 4000. Also ich staune selbst, was wir dann geschafft haben. Aber alles ist endlich. Und da muss an irgendeinem Punkt auch die Bundes- und die Landesebene kommen und muss Programme auflegen. Es müssen Wohnungen gebaut werden. Und es muss tatsächlich produktiv etwas umgesetzt werden. Und ich glaube, darauf schaut die Bevölkerung sehr stark. Sie sieht, dass die Themen im Alltag dann nicht funktionieren. Oder sie können auch nicht immer mehr Kinder nur in eine Klasse oder in eine Schule mit hineinschicken und haben die Voraussetzungen nicht. Und das bedeutet noch lange nicht, dass die Leute vor Ort sich damit eben sperren würden, die Flüchtlinge eben gut zu behandeln und am Ende auch gut zu integrieren. Aber es gehört Management, also wegen mir, wir mögen eine sehr gute argumentative Politik haben, aber unser Mangel besteht im Management. Wir haben ein schlechtes Management.
Also da würde ich gerne direkt widersprechen, wenn ich darf.
Gerne, ja.
Ja, also Sie haben es ja schon wieder gemacht, ne? Dinge, die werden im Alltag nicht gelöst. Sie haben jetzt die ganze Zeit über Flüchtlinge, also ich rede von Geflüchteten, als Problem für dieses Land geredet. Das ist doch genau, was die AfD macht. Das ist sozusagen Futter, ne? Also, weil die Probleme, die wir in diesem Land zu lösen haben, die löst man nicht dadurch, dass wir immer wieder sagen, es gibt zu viele Geflüchtete. Ich meine, wenn wir gucken, sozusagen nur 0,01% der Menschen, die flüchten müssen aus Krisengründen, kommen überhaupt in Deutschland an. Und die Devise von Angela Merkel, wir schaffen das, die ist ja ganz klar auch umgesetzt worden. Und wir haben sozusagen, wir haben ein Rassismusproblem und keine Integrationspolitik.
Okay,
Sie mich bitte ausreden.
Dann Frau Arndt, gerne.
Ja.
Führen Sie den Punkt aus.
Ja, genau. Also, weil die Integration ist sozusagen, ist für mich nur eine Seite der gesellschaftlichen Probleme. Wir haben ein massives Rassismusproblem. Und hinter diesem Ganzen, wir schaffen das nicht, hinter dieser ganzen Idee von Flüchtlingskrise steht eigentlich eine Identitätskrise. Wem dürfen deutsche Ressourcen gehören und wem nicht? Damit punktet das BSW, damit punktet die AfD. Deutsche First, das heißt weiße Deutsche zuerst. Und das ist ein rassistisches Programm. Und hier müssen wir ansetzen. Aber wenn wir die ganze Zeit wieder so tun, als wären Geflüchtete wirklich das Problem oder das nicht mehr reinlassen von Geflüchteten würde alle Probleme lösen, dann sind wir genau auf dem Diskussionspfad, den uns die populistischen Parteien vorgeben.
Aber Frau Arndt, möglicherweise sind wir gar nicht so weit auseinander. Sie sind nur auf einer anderen Ebene. Sie diskutieren intellektuell und Sie diskutieren aus Ihrer Profession heraus. Dem kann ich gern folgen. Ich rede auch nicht über AfD oder über CDU oder über traditionelle Parteien. Per se befasse ich mich gar nicht mit den Parteien. Ich wollte eben nur deutlich machen, mein Problem lag darin als Landrat, ich konnte locker 300 Leute unterbringen. Ich habe 2500 untergebracht. Ich musste mir für diese 2500 selbst jeden Tag etwas einfallen lassen. Und ich bekomme keine Unterstützung von irgendwelchen operativen Unternehmen oder Ebenen, damit ich möglicherweise 10.000 unterbringen kann. Also noch einmal, ich werde da stelle mich überhaupt nicht auf diese Ebene zu sagen, zu viel oder zu wenige Flüchtlinge. Ich befasse mich gar nicht damit, sondern ich frage mich nur, wie kann ich die Menschen, die mir zugewiesen werden als Landrat mit am Ende 4, 5 Mitarbeitern, die ich dafür habe, in einer endlich werdenden Palette eben schaffen. Es ist eine Frage, wie kann ich es leisten? Und ich rufe einfach danach, dass die Menschen, die Verantwortung in der Politik tragen für diesen Themenkomplex, sich etwas einfallen lassen müssen und sich mit anbieten müssen, damit die kommunale Ebene tatsächlich Wohnraum schafft. Ich habe keinen mehr gehabt.
Aber da sind wir schon.
Ja. Okay.
Wir sind gerade beim Beispiel Migration jetzt hängen geblieben. Aber was Herr Henning ja sagt, korrigieren Sie mich gerne, Henning, wenn ich jetzt falsch wiedergebe, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Also wenn ein Problem identifiziert wird und es wird umgesetzt, dann nehmen wir es denjenigen, die damit populistisch werben, die auf Stimmenfang sind, BSW, AfD zum Beispiel, die Wählerinnen und Wähler weg, aus politischer Perspektive gedacht. Aber Sie sagen, Frau Arndt, die Umsetzung alleine, die bringt uns nicht weiter.
Nee, ich bin nicht dagegen, sozusagen Probleme konkret umzusetzen. Wir sind ja in der
Aber reicht das, um Populistinnen und Populisten aus den Segeln zu nehmen?
Das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, dass der Populismus eben als politische Strategie dieser rechtsextremen Partei oder eben der kommunistischen Partei, also des BSW, die haben ja ganz klare Ziele. Und das eine ist, die AfD will eine faschistische Diktatur errichten, sehr autokratisch, in der sozusagen der Staat sehr stark ist. Eben ähnlich sehen wir das ja mit dem BSW, also dass da ja auch schon sozusagen eine Frauenpolitik herrscht und so. Und das heißt, um diese Macht zu erzielen, das ist ja das, was populistische Parteien brauchen. Sie wollen Macht erzielen und können in diesem Prozess sehr viel einfach manipulativ, populistisch agieren, sozusagen Probleme hochbauschen, dann zu sagen, die Probleme sind nicht lösbar, nur um dann zu behaupten, ja, aber wir haben eine Lösung. Ne? Und aber das Ziel dieser Parteien ist ja gar nicht die Problemlösung. Und da an der Stelle würde ich Herrn Henning zustimmen. Ne? Also da muss natürlich deutlicher werden, wie lösen wir Probleme. Wir haben gerade eine schwierige Regierungskonstellation mit 3 Parteien, die eigentlich nicht miteinander regieren können, die sich deswegen sozusagen in ständigen Verhandlungsprozessen befinden. Und das wird dann ganz schnell auch von der CDU benutzt, ja, die Regierung taugt nichts.
Über welche Ebene? Also auf der Bundesebene können wir über die Ampelparteien sprechen, aber es gibt natürlich auch in Ländern drei Parteienkonstellationen.
Ja, genau. Und die sind immer schwierig, weil Demokratie davon lebt, dass man Kompromisse gestaltet. Und das heißt natürlich, dass meine eigenen Interessen nicht 100% umgesetzt werden. Und dass ich auch sozusagen in diesem Kompromissbereich politisch agieren muss. Das heißt, Umsetzungen können sich verzögern, Umsetzungen können nicht alle zufriedenstellen. Aber was für mich, und da bin ich eben auch bei diesem, wie reden wir miteinander? Ne? Also sozusagen, Menschen mögen das gerne mit dem Finger auf andere zu zeigen, alle anderen seien schuld. Ich habe alles richtig gemacht, aber die da machen alles falsch. Und weil die da alles falsch machen, sozusagen müssen radikale Änderungen her. Ich sehe eher eben auch so sozusagen, wenn jetzt die CDU CSU in Bayern jetzt einfach den Genderstern verboten hat, für mich in meinem Alltag. Ne? Und gleichzeitig behauptet, damit machen
Sie
wir
in
den...
Bayern sind Sie
ja,
gerne
ja, ich
in Bayreuth.
Aber, genau, ich bin an der Uni Bayreuth. Und mit der Begründung, wir wollen den Diskursraum aufmachen mit Verbot. Das sind genau die falschen Lösungsansätze. Das wird krass umgesetzt. Also alle sozusagen Errungenschaften, die wir an den Unis hatten, geschlechtergerecht einfach auch Dokumente zu formulieren, werden jetzt rückgewickelt. Und das kann für mich keine gute Politik sein.
Wie denn damit umgehen dann, Frau Arndt? Also was sollen Parteien abseits von AfD und BSW denn machen, um Populistinnen wie eben jeden Parteien den Wind aus den Segel zu nehmen? Woran mangelt es in den Bundesländern? Nur zusammenhalten.
Einfach nicht gegenseitig sich bechen, sondern als DemokratInnen zu sagen, okay, ich bin besorgt, dass die SPD gerade so in den Keller geht. Ich möchte aber, dass es 2 große Volksparteien gibt, die demokratisch aufgestellt sind, die in den letzten Jahrzehnten erfolgreich zusammengearbeitet haben, mit verschiedenen Regierungskonstellationen und Wechseln. Mich macht das unruhig, das sozusagen, und nicht gemeinsam sozusagen versuchen, dem AfD-Publikum oder dem BSW-Publikum zu gefallen und sich gegenseitig zu bashen, sondern zu sagen, wir sind die demokratische Mitte, wir stehen zusammen, ja, es gibt Probleme, ja, ich sehe das anders, aber das ist nicht mein politischer Gegner, das ist nicht mein politischer Feind, sondern das ist sozusagen die Person, mit der ich politisch versuche, Kompromisse auszuhandeln. Und diese Debatte in den den Punkt zu stellen, statt wirklich populistische Lösungen wie den Genderstern zu verbieten, aber sozusagen die AfD zu hofieren. Das kann einfach nicht der richtige Weg sein.
Sind Sie da mit Frau Arndt einer Meinung, Herr Henning? Liegt es nur an dem Miteinander der Parteien?
Wie beobachten Sie das? Ich bin gern in Thüringen bei Frau Arndt mit dem Wunsch, dass sich die demokratische Mitte viel mehr miteinander arrangieren möge und nicht permanent mit dem Finger auf die andere Partei zeigen möge. Das missfällt mir genauso. Aber ich finde, die Parteien müssen ihre Bedeutung durch ihre Wirksamkeit unter Beweis stellen. Für mich ist die Partei immer der Hintergrund gewesen. Ich lebe nicht primär für eine Partei. Ich bin Mitglied der CDU. Aber ich bin Werner Henning und ich habe die Hoffnung, dass mein politischer Hintergrund mir in meinen Lebensidealen im Grunde mithilft, dass ich mich mit diesem Hintergrund mit identifizieren kann. Aber allein der Hintergrund löst mir überhaupt keine Probleme. Und da ist meine Grundkritik, dass die politischen Parteien oder überhaupt die Politik, und da schaue ich mal, Frau Arndt, mal 35 Jahre zurück, so lange bin ich eben in dem Geschäft gewesen. Wir haben eben die vielen Jahre nach der Wende viel mehr im operativen Geschäft ein gutes Handwerk gemacht und sind gut vorangekommen. Und in den letzten Jahren, ich sage mal die letzten 10 Jahre, da ist immer mehr auf eine politische Ebene hochgezogen worden. Oder das heißt, wir werden auf der kommunalen Ebene sehr, sehr bedrängt, auch von politischen oder medialen Erwartungshaltungen, die wir überhaupt nicht bedienen können. Und ich meine einfach, wir reden ja letzten Endes darüber, warum in der Bevölkerung Wahlergebnisse gezeitigt werden, die uns nicht gefallen. Da sind wir uns in dieser Runde allesamt eben einig. Und meine Analyse ist eben, ich finde, dass die Menschen viel mehr pragmatisches Handwerk wollen, dass Probleme gelöst werden und dass nicht Probleme permanent nur diskutiert werden. Und wenn dann die Parteien in der Mitte, die demokratischen Parteien, sich dann noch permanent schlecht machen, dann ist das nicht gut.
Aber Herr Henning,
und das gibt eben im Grunde den anderen und dem Geschrei nur noch Vorschub.
Aber Herr Henning, Sie sind ja dafür bekannt, zumindest werden Sie so im Medienbericht, in den Interviews immer auch vorgestellt, Sie waren fast 35 Jahre Landrat von Eichsfeld in Thüringen. Dass Sie sozusagen etwas verkörpert haben in Ihrem Amt oder es gebracht haben, dass alle miteinander zusammenarbeiten, dass die AfD jetzt ganz konkret in Ihrem Kreistag kaum eine Chance hatte. Was ist da Ihr Mittel gewesen?
Ich habe mich dem Grunde nach auch in dem Kreistag gar nicht sonderlich mit Parteien befasst, obgleich auch Herr Höcke in meinem Kreistag saß und auch immer noch im Kreistag sitzt und auch von der NPD oder jetzt der Heimat, wie sie sich nennt, auch ein führender Vertreter auch in dem Kreistag saß. Sondern mein Mittel war eigentlich, ich wollte einen guten Job machen. Und ich bin immer bemüht gewesen, dass ich in meinem operativen Tun der Diskussion weit vorausgeeilt bin. Also bevor überhaupt Themen ideologisch im Grunde verdichtet werden konnten, hatte ich eigentlich einen Lösungsvorschlag. Und ich glaube, dass es nur so geht. Es geht nur, wenn, und wir sollten allesamt auch mehr vertrauen in den guten Willen gerade auch unserer Bevölkerung haben. Ich glaube, wir haben eine gute Bevölkerung. Aber es kommen permanent Leute da hinein, die mir die Leute aufhetzen. Und wenn man eben etwas Gutes tut, dass man sich wechselseitig in die Augen schauen kann, wir hatten eben das Flüchtlingsthema so besonders, dann ist das in Ordnung. Aber wir dürfen uns nicht zu sehr mit uns selbst beschäftigen. Also Ihre Frage, Herr Schäfer, meine Antwort, und nur deshalb glaube ich, bin ich so lange immer wieder gewählt worden, war, dass wir ein gutes Handwerk geliefert haben und dass wir uns auf einer menschlichen Ebene in die Augen haben schauen können.
Sie haben ihn gerade eben schon genannt, Herr Henning, und ich möchte da gerne Ihnen noch eine persönliche Frage anschließen, weil Björn Höcke, Sie haben ihn regelmäßig gesehen, getroffen in Ihrem Kreistag. Sie haben uns gerade eben gesagt, Sie haben mit dem auch mit einbezogen in Entscheidungsfindungen. Wie geht man gelassen mit jemandem um in der Zusammenarbeit, der qua Gericht auch Faschist genannt werden darf?
Ich bin auch im Kreistag nicht, wenn Sie so wollen, mit Herrn Höcke umgegangen. Natürlich saß da die Person, die Björn Höcke heißt und der sich eben auch gemeldet hat. Aber ich bin umgegangen mit den Sachthemen. Und ich habe auch von allen Personen mir verbeten, dass man eben auf dieser kommunalen Ebene einen Tonfall geriert, den ich nicht gebilligt habe. Und wir haben auf dieser kommunalen Ebene unsere Themen, für die wir zuständig waren, beredet. Und ich habe insofern strukturiert mit Inhalt und glaube einfach, dass ich mit meiner inhaltlichen Strukturierung so gut gewesen bin, dass im Grunde auch der Populismus von Herrn Höcke nicht verfangen hat. Und an vielen Punkten war sicherlich auch mal Wut da bei dem einen oder anderen, wenn eben auch Herr Höcke total über die Stränge geschlagen hat. Aber im Großen und Ganzen haben sich auch diese Auftritte eigentlich als lächerlich erwiesen, weil sie einfach albern waren. Albern deshalb, weil sie so weit von der Wirklichkeit, in der wir leben, entfernt waren.
Frau Arndt, wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie wären Landrätin von Eichsfeld, hätten Sie genauso reagiert?
Also ich habe ja ein ähnliches Beispiel. Mein direkter Büronachbar ist Till Schneider, der sozusagen Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt ist auch. Und auch da gab es natürlich viele Debatten. Auch ein anderer universitärer Kontext war, dass eben die Leipziger Rektorin Obergfell zur Immatrikulationsfeier die AfD in Leipzig eingeladen hat. Und ich finde das falsch. Also, aber in meiner sozusagen Welt ist das falsch. So, also universitär gesehen oder in bestimmten Räumen müssen Brandmauern her. Natürlich in dem Kontext von Herrn Henning ist es total wichtig. Ne? Man ist sozusagen, es ist ein demokratisch erzeugtes Ergebnis. So, das heißt, die Person Höcke oder die AfD im Allgemeinen hat bereits auch dadurch politischen Raum und politische Macht gewonnen. Einfach durch die Mitarbeit in Ausschüssen. Ich beobachte das so ein bisschen, lese das regelmäßig auch, die Diskussionen oder die kleinen Anfragen. Dadurch wird auch jetzt schon sehr oft einfach so der bürokratische Apparat lahmgelegt. Also oder ganz bewusst auch Entscheidungen verkompliziert. Und da habe ich natürlich höchsten Respekt vor Herrn Henning, weil das ist eben dann so, das ist ein demokratisch erzeugtes Wahlergebnis mit einem Ergebnis, andersherum gedacht, das nicht mehr demokratisch ist. Also das, was Björn Höcke vertritt, sind ja keine demokratischen Aussagen. Also wer das Interview mit Vogt gesehen hat, was bei Welt TV ausgestrahlt wurde.
Zwischen, das TV-Duell.
Ja, genau. Man hat ihm gesehen, dass Vogt wirklich sehr gut argumentiert hat, sehr gut vorbereitet war, politisch klar argumentiert hat, mit Fakten, mit Nachfragen. Und Björn Höcke war nicht zu greifen, weil er so immer wieder einfach von einem Thema zum anderen gesprungen ist, wenn es ungemütlich wurde, einfach behauptet hat, das sei eine Lüge, nur um darauf mit einer Lüge zu kontern. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Das meine ich auch mit diesen Kommunikationsproblemen. Die Argumente sind da, aber wenn wir sozusagen mit Populisten zu tun haben, die eigentlich gar kein Interesse an der Wahrheit haben und wo es einen Konsens gibt, und das sagt Höcke, das sagen auch andere Politikerinnen, Lügen als Strategie, um an die Macht zu kommen, nur um dann zu machen, was ich will. Das sind dann eben Träume, die sehr schwer zu gestalten sind und wo eben das Mittelmaß gefunden werden muss, sich an demokratische Spielregeln zu halten und trotzdem demokratische Grundwerte zu beschützen.
Beide sind Spitzenkandidaten in Thüringen, Herr Vogt für die CDU. Nochmal ganz kurz zur Einordnung. Aber es klingt so ein bisschen, als ob Sie jetzt sagen würden, die vielbeschworene und angemahnte Brandmauer, die in politischen Debatten häufig erwähnt wird und fällt, da sind Sie nicht dafür, Frau
doch,
Arndt? Oder wie verstehen Sie es?
Also deswegen habe ich so diesen Unterschied gemacht zwischen verschiedenen Räumen. Also was so Veranstaltungen angeht, was eben sozusagen universitäre Räume geht oder wen lade ich ein eben zu dieser Immatrikulationsfeier. Da sage ich ganz
klar eine
Brandmauer.
Oder auch abends zur Dinnerparty?
Ja, oder genau, abends zur Dinnerparty sage ich eine Brandmauer, um ganz klar zu machen, das passiert jenseits des Grundgesetzes, das passiert jenseits der demokratischen Grundregeln, auf die sich dieses Land verständigt hat. Aber gleichzeitig ist es eben sozusagen gerade in der Kommunalpolitik so, dass natürlich, wenn Wahlergebnisse umgesetzt werden in die Präsenz von AfD-PolitikerInnen in den Parlamenten, in den Landräten, dann kann man ja keine Brandmauer setzen. Man kann ja ihnen weder Redeverbot erteilen, noch sozusagen die Grundregeln, nämlich die Plätze in Ausschüssen oder so, wegnehmen. Deswegen ist es da besonders wichtig, tatsächlich trotzdem auch in die Gesellschaft hinein immer wieder diese Dissensen deutlich zu kommunizieren. Also in dem TV-Interview, um noch das Beispiel zu nehmen zwischen Herrn Höcke und Herrn Vogt, hat Herr Höcke kontinuierlich Herrn Vogt mit "mein Kollege" angesprochen und hat sich selber als rechts bezeichnet. Das ist ja die Strategie der AfD. Wir sind rechts. Und wir sind nicht rechtsextrem und das bedeutet, wir schicken jetzt einfach mal die CDU an den linken Rand.
Weil die CDU rechts ist im parteipolitischen
genau,
Spektrum sozusagen.
Genau. Und dann hätte Herr Vogt ganz klar widersprechen, nein, wir sind keine Kollegen. nein, sie sind nicht recht, wir sind recht, die sind rechtsextrem. Also sich so ein bisschen auch mehr sozusagen immer wieder
diese sprachliche Distanzierung.
Das ist die sprachliche Brandmauer, genau. Um zu sagen, nein, wir sind, es gibt ein demokratisches Spektrum, aber in dem bewegen sie sich nicht. Also das kann man im personell oder so nicht umsetzen, aber durch bestimmte Äußerungen auch in die Gesellschaft hinein kann man das definitiv tun.
Frau Arndt, differenziert, wenn es um die Brandmauer geht. Herr Henning, Sie als CDU-Mitglied, dort wird ja auch gesagt, Friedrich Merz, CDU-Chef im Bund, mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Ich wurde einmal in einer Zeitung zitiert mit der Formulierung, ich lebe eine Brandmauer. Der Begriff gefällt mir im Nachgang sehr gut. Mir missfällt, dass man mir vermeintlich von politisch oben einen Begriff entgegenhält, den man überhaupt nicht untersetzt. Frau Arndt, wenn Brandmauer so definiert ist, wie Sie es eben beschrieben haben, sind wir dicht zusammen. Brandmauer müsste insofern bedeuten, keine menschliche Nähe, kein übergroßes Kuschelmuschel zu machen. Da sind wir sicherlich dicht zusammen. Aber das muss mir im Grunde auch keine Parteilinie von oben vorgeben. Gewissermaßen ärgere ich mich darüber sogar, weil ich daraus mit entnehme, als ob die Partei von oben meint, mir sagen zu müssen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Es gehört sich für mich von vornherein eine Distanz, weil wir eben inhaltlich so weit auseinander sind. Und ich brauche mich für meinen Teil gar nicht zu sehr mit dem, sagen wir mal, auf einer politischen Ebene mit diesen Fragen befassen, wenn ich mich einfach in einem gesunden Pragmatismus auf der Grundlage unseres Weltbildes, ich sage es einmal im Sinne der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Und wenn ich mich an dieser Grundregel selber messen lasse, dann auf solche Formulierungen schaue, wie sie von genannten Personen dann eben kommen, dann merken Sie dann recht schnell, dass die Bandbreite, auch in diesem Falle von Herrn Höcke im Kreistag, eine ausgesprochen dünne ist. Und wenn Sie das 3-4 Mal erlebt haben, dann kennen Sie alle diese Sprüche und merken, dass diese Sprüche im Grunde substanzlos sind. Und insofern reg ich mich eher noch darüber auf, dass man auch politisch dann wiederum auf großer Bühne diese Substanzlosigkeit oft noch unnötig eben aufbläst. Und wenn man sich eben an gutes Verhalten, an gutes und anständiges Benehmen hält, in diesem humanistisch ausgleichenden Sinne, dann ist man gut unterwegs und dann hat man auch in der Bevölkerung keine Probleme.
Ja, also ich stimme Ihnen da zu. Ich wollte nur noch ergänzen, also für mich heißt aber Brandmauer auch die klare Ansage, keine Koalition mit der AfD und mit dem BSW. Also auch im Wahlkampf, ne? Also ganz klar sich abzugrenzen. Ich war jetzt so realpolitisch, wenn die Leute dann gewählt werden, sitzen die in Ausschüssen und dann muss man sozusagen da auch natürlich reden, ohne sozusagen dann der Gefahr zu unterlaufen, zu schnell auch sich darüber zu freuen, dass ich eine Stimme für das Genderverbot bekomme oder so. Ne? Aber ich finde jetzt gerade im Wahlkampf ist es trotzdem sehr, sehr wichtig, dass alle demokratischen Parteien ganz klar sagen, mit dem BSW, mit der AfD gibt es keine Koalition.
Das so deutlich wird es ja nicht formuliert in Bezug auf den BSW. Frau Arndt, macht Ihnen das Angst?
Ja, das macht mir Angst, weil es ist also sozusagen ja ein ähnlich autokratisches, diktatorisches Muster und das sind ganz gefährliche Strategien und beide sozusagen rechtsextrem und das kommunistische BSW, sie stimmen ja mit bestimmten Weltbildern überein, also starke Führung, starker Staat, Reglementierung von Andersdenkenden, also die AfD macht ja auch keinen Hehl daraus in allen Texten, die wir sozusagen lesen können, insbesondere auch Maximilian Krah buchstabiert aus, was nicht nur mit sozusagen rassistisch diskriminierten Menschen und zwar nicht nur Geflüchteten passieren wird, sondern mit allen Linken, mit allen Feministen, nämlich dass ihnen sozusagen ganz klar auch Sanktionen angedroht werden. Also sind beide ja auch sehr stark dabei, BSW wie auch AfD, Andersdenkende dann auszugrenzen und sehr schnell auch politische Machtverhältnisse entgegen demokratischer Geflogenheiten dieses Landes dann umzukrempeln.
Solche Parteien leben ja auch von ihren Wählerinnen und Wählern. Gehen Sie da privat mit den Menschen um? Finden Sie Räume, um auch unterschiedliche parteipolitische Präferenzen bzw. auch Weltbilder anzusprechen und damit umzugehen, vielleicht auch aufzulösen?
Ja, also ich habe ja eine Kolumne im Focus Online und da sind immer nach wenigen Minuten auch schon hunderte von Hasskommentaren. Gleichzeitig erreichen mich viele Mails. Und viele, auf viele antworte ich tatsächlich und komme da auch in Gespräche mit Leuten, die sich eben ganz klar als AfD-Sympathisantinnen positionieren. Einfach auch, weil ich diese Debatte führen will. Die führe ich auch im Kreis von Freundinnen oder auch in einem familiären Kreis.
Also nicht nur online, sondern auch,
genau,
auch beim auch Bäcker, auf der Straße, im Supermarkt, ja, wo auch immer.
Also ich hatte neulich ein Erlebnis, da war so ein junger Mann und der hetzte gegen die AfD und dann sah er mich und dann dachte, oh Gott, lieber nicht, ich glaube, die ist Ostdeutsche. Ne? Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ja, okay, also wenn du gegen die AfD bist und dann Angst hast, was öffentlich zu sagen, dann ist das einfach der falsche Weg. Und deswegen mache ich das sehr wohl. Also wenn ich habe jetzt auch zweimal in Bayreuth, also dann sind wir jetzt wieder nicht mehr nur in Ostdeutschland, Personen gesehen, die den Hitlergruß gemacht haben. Und ich habe so, also sozusagen die meisten, und in einer anderen Situation ist eine Kollegin von mir mit dem Hitlergruß in der Lidl-Filiale attackiert worden. Niemand hat interveniert. Und das ist sozusagen etwas, was ich, das, wo ich auch die Brandmauer sehe, die Zivilgesellschaft, die muss viel, viel stärker an jeder, also genau bei dem Nachbarn, beim Bäcker, überall eigentlich immer sofort intervenieren. Und die dagegen sind, ne, das sind 70% ja auch in Thüringen und Sachsen und in Brandenburg, das dürfen wir nicht vergessen. Die müssen viel lauter nochmal werden. Wir hatten diese Demo-Welle, wir sind viele und es gibt mehrere immer wieder Protestveranstaltungen. Aber dieses, wir sind viele, wir sind dagegen, wir intervenieren, wir lassen keinen einzigen dieser Sätze stehen, weder im Bäcker noch am Küchentisch, ist glaube ich, die Strategie, wo wir auch sozusagen immer noch, also ich sage, ich bin im Wahlkampf gegen die AfD und das bedeutet das auch für mich.
Also auch im Diskurs bleiben, Herr Henning. Also Frau Arndt, da war jetzt sehr viel drin, aber ich möchte ganz gerne erstmal mit Ihnen nochmal sprechen. Herr Henning, finden Sie sich da in den Schilderungen von Frau Arndt wieder?
Im Großen und Ganzen ja. Also AfD, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Ich hätte den Begriff AfD ist für mich Rebellion, Aufhetzen von Menschen, Provokation, Gegnerschaft. Aber BSW, Frau Arndt, bin ich dicht bei Ihnen. Da fällt mir dann so ein, wissenschaftlicher Kommunismus. Ich bin ein paar Jahre, etliche Jahre älter als Sie, aber ich denke da an meine Schulzeit zurück. Und da fallen mir so manche Themen aus dem Staatsbürgerkundeunterricht noch ein. Wissenschaftlicher Kommunismus, Fortführung in der Oktoberrevolution, leninistische Kaderpartei, Partei neuen Typus, das sind alles so Stichworte, mit denen man im Osten noch etwas anzufangen weiß. Und das macht mir genauso Angst, dass ich jetzt beim BSW im Grunde sehr geschult, auch sehr intellektuell, marxistischer Klassenkampfstandpunkt am Ende breit macht und dass das zuweilen auch in der CDU nicht richtig erkannt wird. Und da sollten vielleicht nicht darin auch durchaus mit einer Affinität, die besonders in den Osten verweist. Also ich hatte eben schon solche Stichworte Staatsbürgerkundeunterricht und wenn ich jetzt solche Dinge dann noch anwende, dann fällt mir dann ein, bei der AfD würde ich dann so als Pendant dazu schreiben, Februarrevolution von 1917 und bei BSW hätte ich dann so ein Synonym Oktoberrevolution. Es wird fortgeführt, beide wollen am Ende eine andere Gesellschaft und meine Sorge ist, und das ist meine Beobachtung auch in all den Jahren, da wo Menschen nicht mehr kompromissfähig sind, entwickelt sich die Kompromisslosigkeit in eine Totalität und das ist meine Appellation an die Parteien in der Mitte allesamt, haltet weiter die Türen offen, auch für Kompromisse. Denn ohne Kompromisse wird die Welt noch viel enger und viel rabiater. Egal, ob von rechts oder von links.
Aber Sie haben gerade eben gesagt, Affinitäten. Sehen Sie da besondere Anschlussfähigkeiten bei Ihnen, weil Sie in einem ostdeutschen Bundesland sind?
Ich höre manchmal solche Stichworte, denn man spekuliert ja nun auch in Thüringen, wie soll es denn nun nach der Wahl weitergehen? Die Varianten sind überschaubar, es wird sehr, sehr eng. Und zumindest, was man medial wahrnimmt, ist, dass sich eben auch bleiben wir mal bei Ihrem Begriff jetzt, eine Brandmauer, so schwierig dieser Begriff für mich ist, aber in Richtung auch BSW, zeigt sich für mich jetzt eine solche Brandmauer nicht. Sie ist leichter definierbar zur AfD, aber ich bin eben unsicher, wie weit wird man am Ende auch aus der Mitte heraus in die linke Richtung blinken.
Frau Arndt hat eben auch etwas erwähnt, ja, was ich aufgreifen möchte. Aber Sie wollen erstmal darauf antworten, Frau
Arndt. Ja, für mich gerne. Ist das BSW nicht links, gar nicht links. Also die steht tatsächlich in der Tradition dieser Partei, neuen Typus des wissenschaftlichen Kommunismus, der behauptet, ne, also man könnte etwas naturgesetzmäßig die Entwicklung vom Höheren, vom Niederen zum Höheren, das könnte man auf die Gesellschaft übertragen. Aber sozusagen genau das ist ja eine diktatorische Politik. Wir denken an Stalin, an Millionen von sozusagen genozidal auch umgebrachten Menschen. Und das sehen wir jetzt in der Putin-Politik. Und das zu befürworten ist nicht links. Denn am Ende trifft sich das BSW genau mit diesem Deutsche zuerst, und das meint weiße Deutsche zuerst, unter einer autokratischen Führung. Und das verrät ja letztlich linke Intervention gegen Rassismus oder Feminismus. Das ist überhaupt nicht das Spektrum des BSW.
Sie haben eben eine Szene geschildert, dass jemand meinte, etwas nicht aussagen zu wollen, weil diese Person vermutet hat, sie sind Ostdeutsche und dementsprechend für die AfD. Was ist das? Ist das ein Stereotyp, was Ihnen häufiger begegnet? Ist das ein Stigma? Kränkt Sie sowas?
Ja, es ist ein Stigma. Also ich... Es gibt sehr viele Situationen. Also ich saß auch mal am Tisch einfach im Restaurant und ich habe mit einer Freundin gesprochen und offenbar waren dann so unsere ostdeutschen Dialekte durchgekommen. Dann kam eine Person, die ich so im norddeutschen Westdeutschland verorten würde, und sagte, wen wählen Sie denn? Und ich dachte, what the fuck? Also was ist das eigentlich für ein Übergriff? Also sozusagen gleich zu glauben, okay, da ist eine ostdeutsche Person, also wählt die AfD. Und ich glaube, das spiegelt etwas genau das Problem der Transformationsjahre wieder, dass Westdeutschland jetzt strukturell gesehen, ich rede jetzt nicht von jeder einzelnen Person, aber strukturell gesehen sich als Norm versteht und der Osten ist dazugekommen, ist das andere Deutschland, das minderwertigere Deutschland, weil wir sind Demokratiefan und sozusagen entsprechen gar nicht auch ökonomisch den Vorstellungen. Gleichzeitig gab es ja eine massive ökonomische Ausblutung Ostdeutschlands und es gab eine massive Abwanderung. Leute, die geblieben sind, sind verständlicherweise frustriert. Und das ist schon ein Klima, das ist strukturell gesehen, na, ich sag jetzt nicht, wir sind kolonisiert worden, weil das die Ostdeutschen haben ganz klar mit ihrer Wahl im März 1990 gesagt, wir wollen den schnellen Anschluss, wir wollen Kohl, wir wollen die schnelle D-Mark. Und das war eine ökonomische und keine freiheitliche Entscheidung. Und allen geht es ökonomisch besser, aber den meisten Ostdeutschen strukturell gesehen geht es nicht so gut wie den Westdeutschen. Und das macht Frust. Das ist für mich gar keine Entschuldigung, extreme Parteien zu wählen oder gar antidemokratische Parteien zu wählen. Aber es ist etwas, was für die Debatte, glaube ich, sehr wichtig ist. Diese westdeutsche Arroganz gegenüber dem Osten, der zeigt sich jetzt ja wieder, dass sie alle so tun, ach, ihr Ossis, kriegt mal euer AfD-Problem in den Griff. Dann haben wir die AfD auch sozusagen an sich als Problem bewältigt. Das stimmt nicht, denn in absoluten Zahlen wählen viel mehr Leute im Westen die AfD als in Ostdeutschland. Auch da gibt es zweistellige Ergebnisse in vielen Bundesländern und.
Herr Henning, eine westdeutsche Arroganz? Erkennen Sie die auch?
Also ich kann nachvollziehen, dass es das, wovon Frau Arndt gesprochen hat, gibt. Das würde ich nicht bestreiten, obgleich ich für meinen Teil diese Erlebnisse nicht habe. Oder wenn überhaupt, dann liegen sie 30 Jahre zurück. Sondern mein Erleben ist einfach, wenn man auf der Grundlage einer eigenen geerdeten Lebensauffassung seine Lage erklärt und darüber spricht, habe ich überhaupt keine Ost-West-Probleme. Und gerade aus meiner Landschaft, dicht an Göttingen und dicht an Kassel, leben wir aus einem ganz engen Austausch heraus. Aber ich akzeptiere natürlich auch in meinem Bild, dass die Unterschiede, die Frau Arndt sehr richtig beschreibt, dass die erst einmal da sind. Ich kann sie nicht ändern. Im Westen gibt es ein ganz anderes Wohlstandslevel als im Osten. Und in der Tat ist es so, dass in der Qualifikation auf die Anforderungen der neuen Zeit zunächst die Menschen aus dem Osten ein großes Anlaufproblem hatten. Wir sind überrollt worden von so manchen Leuten, die auch aus dem Westen kamen und die guten Posten eben auch im Osten weggeschnappt haben, um es mal so zu sagen. Aber das ist einfach die Realität. Wir sind in der Tat dazugekommen und wir sollten uns auch nicht permanent über dieses Dazugekommensein beklagen. Ich war Mitglied der letzten Volkskammer der DDR und ich weiß, dass wir froh waren, dass wir diesen Anschluss auf das Grundgesetz so gefunden haben, wie wir ihn bekommen haben. Denn alles andere hätte für uns Chaos bedeutet, weil wir gar nicht die Kraft gehabt haben, in diesem Zusammenbruch mehr als das, was uns gelungen ist, daraus zu machen. Also diese Unterschiede, Frau Arndt, von denen Sie reden, kann ich überhaupt nicht beiseite reden. Das ist so. Wir müssen als Menschen aus dem Osten auch ein Stück mit dieser, ja, wie soll ich es sagen, Hintansetzung eben auch leben. Und trotz alledem ist mein Erleben, wenn man selbstbewusst sein Leben beschreibt, haben wir ungemein viel Anerkennung. Und wir dürfen unser Leben nicht permanent auf einen ideologischen Austausch reduzieren und auch nicht permanent danach suchen, wo denn noch irgendwelche Dinge sind, die uns missfallen. Wir sollten uns auch viel stärker freuen an dem, dass es uns gut geht. Und ich glaube, das wird weithin auch in der Bevölkerung so geteilt.
Herr Henning, Frau Arndt, ich habe eine letzte Frage an Sie, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, Ostdeutsch sein, was mit einem Stereotyp zum Teil verbunden wird, westdeutsche Arroganz viel. Herr Henning, was bedeutet für Sie denn, Ostdeutsch zu sein?
Zunächst ist Ostdeutsch sein für mich jetzt, dem unterliegt bei mir überhaupt keine Bewertung. Es ist einfach eine geografische und historische Beschreibung. Ostdeutsch bedeutet, ich komme aus der DDR-Geschichte heraus und bin heute, 35 Jahre danach, Teil der Bundesrepublik, so wie wir alle Teil des Grundgesetzes sind, aber mit meiner spezifischen Unterscheidung aus meiner Biografie und aus meinem Herkommen. Und damit endet für mich jetzt im Grunde auch diese Differenzierung. Und ich beklage mich darüber überhaupt nicht, sondern lebe dann von daher auch sehr selbstbewusst als Thüringer, als Eichsfelder und von mir aus auch als Ostdeutscher. Also ich habe mit dieser Spezifikation Ostdeutsch überhaupt keine Probleme. Und wenn ich mein Ostdeutschsein so in Göttingen und in Kassel erkläre, habe ich noch nie irgendwelche Animositäten oder irgendwelche Rempeleien erlebt.
Frau Arndt, Sie haben das Schlusswort. Vielleicht finden Sie auch schöne Worte zum Schluss nach. Aber ja, seien Sie bitte ehrlich, was bedeutet für Sie, Ostdeutsche zu sein?
Ja, ich stimme Herrn Henning zu, dass es sozusagen nicht darum geht, sondern Recht auf Jammern oder auf Recht auf Beklagen zu haben. Aber ich denke, für mich bedeutet Ostdeutsch ganz klar, dieses Machtgefälle zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland zu benennen. Das ist eben, ich komme aus der Diskriminierungsforschung und da geht es leider nicht gut, wenn man einfach so sagt, wie Herr Henning, ach dann, ich möchte mich auf das Positive besinnen. Weil das beinhaltet, dass gegebene Macht- und Herrschaftsverhältnisse, dass Diskriminierungserfahrungen einfach beschwiegen werden. Und wo sie beschwiegen werden, können sie fortbestehen. Und das macht für mich Ostdeutschsein aus. Die Erfahrung, also als Kollektiv über einen Kamm geschoren zu werden. Natürlich mache ich als Individuum andere Erfahrungen, weil ich in Bayern Professorin bin. Ne? Da kann ich ständig auch als Wessi passen. Und die Leute wissen gar nicht, wenn ich es nicht direkt sage, dass ich aus Ostdeutschland komme. Aber die Wahrnehmung, wie schlecht über Ostdeutschland gesprochen wird, wie stark tatsächlich auch sozusagen jede ostdeutsche Biografie sofort mit Opportunismus und SED-Gängertum bis heute noch sozusagen gleichgesetzt wird, das ist ein Machtgefälle. Und noch entscheidender ist eben dieses ökonomische Machtgefälle. 80% dessen, was vererbt werden wird in die nächsten Generationen, wird in Westdeutschland vererbt und nicht in Ostdeutschland. Und darüber müssen wir sprechen. Also damit haben wir ja begonnen. Wie gehen wir sozusagen gegen bestehende Probleme an? Gerade wird so getan, als ob wir sind jetzt mal richtig schön rassistisch und dann geht es den Ostdeutschen gut. Ich überspitze das jetzt. Aber als Gesellschaft, und jetzt komme ich zu was Schönes, Herr Schäfer, würde ich sagen, wir müssen auf Solidarität setzen. Also wir haben so eine Arbeitsgruppe gegründet, die heißt Deutschland solidarisch gestalten. Und das ist genau die Idee, auf Gemeinschaft, auf Gesellschaft, auf Zusammenhalt, auf Zivilgesellschaft setzen, auf die guten Dinge, die wir erreicht haben, ohne aber das, was es
mit anderen Publizisten meinen Sie?
Ja, mir. Ja, genau. Oder auch Aktivistinnen und breites Spektrum, genau. Aber ohne sozusagen also auf das Gute besinnen, gemeinsam zusammenhalten, aber eben aus dieser Kraft heraus auch eben Ungleichheit, Ungerechtigkeit und jede Art von Rassismus und Sexismus zu bekämpfen.
Frau Arndt, Herr Henning, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Gedanken hier in der Runde, für den guten Streit und vor allem für das gute Miteinander. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank auch meinerseits.
Ja, danke schön.
Warum punkten Populisten in Ostdeutschland? Mit der Frage haben wir angefangen und landeten am Ende bei der eigenen ostdeutschen Identität, völlig unterschiedlich bewertet, von kaum bedeutend bis Ausdruck eines Machtgefälles.
Das waren Susan Arndt, Professorin für anglophone Literatur an der Uni Bayreuth, und Werner Henning, fast 35 Jahre CDU-Landrat im thüringischen Eichsfeld gewesen und jetzt im Ruhestand. Um die eigene ostdeutsche Identität geht es auch bei meiner Kollegin Sonja Meschgatt in ihrem Gespräch mit dem Podcaster-Duo Danny Frede und Alexander Derno. Das gibt es wie alle 4 Folgen des Deutschlandfunk-Podcasts Fokus Landtagswahlen in der Deutschlandfunk-App und in diesem Feed. Und übrigens, alles, was euch nach dem Hören beschäftigt, Rückmeldungen aller Art, gerne bitte mailen an imfokus@deutschlandfunk.de. Im Fokus zusammengeschrieben und Fokus mit K. Ich bin Christoph Schäfer mit Ä, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.